Am westlichen Zipfel der arabischen Halbinsel, dort wo die Meeresbreite Bab al-Mandab, das Tor der Tränen, das Rote Meer vom Golf von Aden trennt, liegt die Republik Jemen. Im Norden grenzt das Land an Saudi-Arabien und im Osten an das Sultanat Oman. Am fernen Ufer des Tors der Tränen liegen von Norden nach Süden Eritrea, Djibouti und Somalia. Der Jemen wird seit Jahrzehnten von einem brutalen Konflikt beherrscht. Die Houthis gegen die Regierung. Wir versuchen in dieser Folge zu klären, wie das Land dorthin gekommen ist, wo es heute steht. Wer die eigentlichen Machthaber im Jemen sind oder waren und wer genau die Houthis sind und welche Rolle der Jemen im Israel-Gaza-Krieg spielt. Und schließlich, warum wir ein genaueres Auge auf das Land werfen sollten. Hallo, mein Name ist Dominik Holl, ich arbeite für die Union-Stiftung und darf Sie herzlich zur neuen Folge von Politik International begrüßen. Zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Saarbrücken, dem Deutsch-Amerikanischen Institut Saarland und dem Deutschen Orient-Institut Berlin schauen wir alle zwei Wochen auf ein globales Thema. Heute spreche ich mit Dr. Andreas Reinicke, Direktor des Deutschen Orient-Instituts Berlin. Dr. Reinicke war ehemaliger Leiter des deutschen Vertretungsbüros in Ramallah von 2001 bis 2004 und EU-Sonderbeauftragter für den Nahostfriedensprozess in den Jahren 2012 und 2013. In dieser Funktion nahm er als Chefverhandler der EU an den Gesprächen teil. Wenn Sie mehr über das Deutsche Orient-Institut wissen wollen, finden Sie in den Shownotes einen Link zur Homepage des Deutschen Orient-Instituts, wo Sie Informationen finden, Vorträge und Artikel sowie Kontakte, falls Sie noch mehr Fragen haben. Im Jahr 1990 erlebte die Welt die Wiedervereinigung zweier Länder. Und ich spreche tatsächlich nicht von der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, sondern von der Arabischen Republik Jemen und der Demokratischen Volksrepublik Jemen. Die beiden haben sich auch 1990 zu einem neuen Land vereinigt, eben zur Republik Jemen. Und Präsident der neuen Republik wurde Ali Abdullah Saleh, der seit 1978 auch schon Präsident der Arabischen Republik Jemen war. Herr Dr. Reinicke, können Sie uns ganz kurz beschreiben, wie es zu dieser Wiedervereinigung kam und welche Folgen sie für das Land und die Region hatte?
Die Wiedervereinigung ist tatsächlich auch ein richtiger Begriff, denn ursprünglich war Jemen ja Jahrtausende lang ein gemeinsames Gebiet, das eigentlich erst erobert wurde 1839 von den Briten, die sich einen weiteren Hafen sichern wollten auf ihrer Route von Indien nach Großbritannien, nämlich Aden oder Aden, was lange Zeit eine britische Kronkolonie war. In den verschiedenen Auseinandersetzungen hatten wir immer zwei Richtungen. Im Norden gab es eher konservative Stämme, Bewegungen, zum Teil auch mit islamischen Anführern, die also islamisch, wo also der islamische religiöse Anführer und der politische Führer das eine war. Im Süden hatte sich dann später eine getrennte Republik entwickelt, die eher sozialistisch war, trotz des Hafens Aden. Und auch zum Beispiel ein Land war, mit dem die DDR immer intensive Kontakte hatte und zum Beispiel auch ihre Sprachschüler zur arabischen Ausbildung hinschickte und so weiter. Diese beiden Länder haben es beides immer als etwas Fremdes empfunden, dass sie getrennt waren. Und es gab dann die Kämpfe zunächst zwischen Norden und Süden. Aber letztendlich hatte man sich dann auch im Zuge der deutschen Wiedervereinigung, die durchaus auch als ein Beispiel gedient hat, dann zu einem gemeinsamen Staat entschieden, der aber letztendlich immer noch getrennt blieb und eigentlich auch bis heute immer noch nicht wirklich zusammengewachsen ist.
Nach 1990, also nach dieser Wiedervereinigung, gab es auch demokratische Wahlen und es sah ja zunächst einmal danach aus, dass sich das Land sehr positiv entwickeln würde. Wo ist es dann falsch abgebogen? Also was ist schiefgelaufen?
Ja, es gab demokratische Wahlen, man wollte zusammen sein. Es hat herausgestellt, dass der Norden und der Präsident Saleh dann tatsächlich die dominierende Figur wurde. Und er das dann machte, was in der Region ja sehr häufig so ist, nämlich versuchte einen Machtausgleich zwischen den Stämmen im Norden und Süden herzustellen, indem er sie gegeneinander ausspielte. Und der Süden war letztendlich enttäuscht darüber, dass er nicht die Rolle in dem gemeinsamen Staat haben würde, die sie sich das vorgestellt hatten. Und daraus entstanden also latente Spannungen. Der Süden war eher weltlich oder vielleicht sollte man sagen, vielleicht weniger religiös ausgerichtet als im Norden. Also auch da führten Spannungen zueinander. Also demokratische Wahlen per se, das zeigte sich dann eben auch hier, sind nicht die Lösung, sondern so etwas muss zusammenwachsen. Und wir sehen ja, da kommen wir vielleicht einmal darauf zu sprechen, die heutigen Spannungen führen ja auch dazu, dass auch der Süden sich zum Teil wieder durchaus selbstständig entwickelt. Hm.
Jetzt haben Sie angesprochen, es war der Süden gegen den Norden und es war so ein bisschen auch die Frage, der Süden etwas säkularer, der Norden religiöser. Im Norden hat sich dann eine Gruppe hervorgetan, die Gruppe der Houthis. 2004 begannen dann auch die ersten Kämpfe zwischen diesen sogenannten Houthi-Rebellen und der jemenitischen Regierung. Vielleicht können Sie uns ganz kurz erklären, wer sind denn eigentlich diese Houthis, wie sind sie entstanden und warum haben sie sich eben im Norden gegen die Regierung gebildet überhaupt?
Das ist ein typisches Beispiel von einem der Stämme, der sich letztendlich auch durchaus zu Recht vernachlässigt fühlte von der Zentralregierung. Es gab auch andere. Es ist eigentlich eine religiöse Splittergruppe, die Zaidani. Das ist eine schiitisch geprägte Gruppe und die Houthis waren dann eigentlich nach ihrem Anführer al-Houthi so genannt, eine Gruppe, die dann, wenn man so will, der militärische Arm dieser Bewegung wurde. Man hat ihn zunächst nicht so richtig ernst genommen, weil man dachte, naja, das sind wieder eine der verschiedenen Kämpfe, die im Jemen immer wieder stattgefunden haben, und hat dann erst sehr später gemerkt, dass die Iraner dann die Gelegenheit ergriffen haben, um diesen Kampf zu unterstützen und damit eben auch einen Kampf, sogar einen erfolgreichen Kampf gegen die Regierung im Sana'a, aber gleichzeitig auch eine Bewegung gegen Saudi-Arabien aufzubauen. Und das ist der Grund dafür, warum dieser eigentliche Stammeskrieg dann auf einmal diese Ausnahmen oder diese Ausmaße angenommen hat, die wir heute beobachten können.
Jetzt haben Sie ja schon so ein bisschen darauf hingeführt, dass der Konflikt sehr, sehr viel weitergeht als ein Stamm innerhalb des Jemens begehrt so ein bisschen gegen die Regierung auf. Bevor wir uns aber dem ganz Großen widmen, fangen wir doch erst mal noch bei dem etwas Kleineren an. Die Houthis sind auch eine religiöse Bewegung, die der islamischen Konfession der Schiiten angehören. Und die jemenitische Regierung sind Sunniten, also diese beiden islamischen Konfessionen. Ist dieser Konflikt auch von Anfang an ein religiöser Konflikt gewesen oder ging es da vor allem eben um die Politik, wie Sie gesagt haben? Die haben sich als Stamm vernachlässigt gefühlt. Der Norden ist auch eine relativ arme Region innerhalb des Jemen. Also ging es da um Religion oder ging es vor allen Dingen um Wirtschaft, um Politik? Und die Religion hat eigentlich von Anfang an gar nicht so die ganz große Rolle gespielt, bis dann ja es doch eine Rolle gespielt hat.
Ja, letzteres ist richtig. Ursprünglich war die Religion nicht so bedeutend. Das war eben eine Volksgruppe, die eben eine eher den Schiiten zugewandte religiöse Art des Islams predigte oder als Grundlage hatte. Was ja durchaus in diesen viel Regionen der arabischen Halbinsel nichts Ungewöhnliches ist. Also der Ausgangspunkt war eher die Vernachlässigung, und da spielten da zum Teil auch persönliche Rivalitäten eine Rolle zwischen Saleh und den dortigen Führern, aber das ging auch in anderen Bereichen so. Und die Iraner sind aber jetzt mal vereinfacht ausgedrückt eben haben diese Gelegenheit genutzt, um eben daraus viel mehr zu machen, diese Leute an sich zu binden. Das war erst gar nicht so richtig sichtbar. Man musste schon sehr genau hingucken, um das 2004 zu bemerken. Ich war damals noch im Auswärtigen Amt. Wir mussten schon sehr genau uns Informationen beschaffen, um das wirklich zu verstehen, was da passierte. Also religiös spielte weniger eine Rolle und auch heute nicht wirklich. Also es ist tatsächlich eher eine Frage der Machtposition innerhalb des Jemens und eben auch der eher, sagen wir mal, religiös konservativ gestalteten Stämme. Und da kommen wir gleich dazu, ist auch das eines der Probleme, die Houthis heute haben, wo sie jetzt noch einmal in Sana'a sitzen, in der Hauptstadt.
Trotzdem, und Sie haben das ja auch schon gesagt, der Iran ist dann mit an Bord gekommen und es ging auch um Saudi-Arabien, also um die beiden ganz großen Player im Nahen und Mittleren Osten, die um so eine gewisse Vorherrschaft auch kämpfen, Saudi-Arabien als sunnitische Macht und der Iran als schiitische Macht. Und mittlerweile besprechen auch viele Beobachter davon, dass im Jemen ein Stellvertreterkrieg geführt wird. Die Houthis werden vom schiitischen Regime im Iran unterstützt und die Regierung des Jemen von Saudi-Arabien, eben die Sunniten. Und dann kamen noch die Arabischen Emiraten, Bahrain, sogar der Sudan und der Senegal dazu, die auf Seiten Saudi-Arabiens und der jemenitischen Regierung gegen die Houthis gekämpft haben. Kann man das denn wirklich sagen? Also ist das hier ein Stellvertreterkrieg und wird im Jemen eigentlich ein mehr oder weniger globaler Konflikt innerhalb der islamischen Welt ausgetragen?
Ja, so ein bisschen. In der Tat war es so, dass der Iran diese Gelegenheit genutzt hat, wie auch in der gesamten anderen arabischen Welt mit Hezbollah oder auch schiitischen Gruppen im Irak, also Hezbollah im Libanon und schiitischen Gruppen im Irak, ihnen potenziell freundlich gestimmte Gruppen zu unterstützen. Die Gegend der Houthis grenzt an Saudi-Arabien. Und die Saudis, als dann zunächst mal dieser Bürgerkrieg anfing, hatten dann schon große Sorgen, dass dieser auf ihr Gebiet übergreifen könnte. Und es gab dann tatsächlich auch in den 2000er Jahren so einige Vorfälle an der Grenze zu Saudi-Arabien, wo einige behaupten, dass die Houthis das vielleicht sogar provoziert haben, Saudi-Arabien direkt angegriffen wurde. Hat dann versucht, zunächst erstmal mit Zäunen das Ganze zu regeln. Das reicht aber dann natürlich nicht, sodass dann, als auf einmal die Houthis geschafft hatten, in diesem innerjemenitischen Kampf die Regierung zu besiegen und auch seinen Nachfolger zu besiegen und dann in Sanaa auf einmal in der Hauptstadt saßen, dann tatsächlich die Frage sich stellte für Saudi-Arabien, können wir das dulden, dass hier eine von unserem Erzfeind Iran unterstützte Regierung in Jemen in der Hauptstadt Sanaa sitzt, sodass dann der eigentlich viel größere Krieg begann. Und da wurden auf einmal diese Frontlinien deutlich zwischen dem Iran und ihnen sympathisierende Staaten. Es ist auffallend, dass auf Seiten der Iraner auch sogar noch Nordkorea mit in den Kampf eingegriffen hat, nicht direkt, sondern mit Unterstützungen. Aber von dem Augenblick, als dann es deutlich wurde, dass die Houthis diesen innerjemenitischen Machtkampf sehr blutig für sich entscheiden konnten und in Sanaa, in der Hauptstadt, dann die Macht übernahmen, wurden die Saudis unruhig, denn sie mussten befürchten, dass in ihrer südlichen Nachbarschaft eben ein weiterer Staat neben Iran ist, der ihnen feindlich gesinnt ist. Deswegen kam es dann zu einem offenen Krieg zwischen Saudi-Arabien und Jemen. Aber auch die Saudis mussten dann feststellen, dass der Jemen eben ein sehr unwirksames Gelände ist oder ein unwirtliches Gelände ist, vergleichbar vielleicht sogar ein klein bisschen mit Afghanistan, mit vielen Bergen, Bergketten, Höhlen, sodass ein Kampf, wie er ursprünglich geführt wurde, aus der Luft keineswegs ausreicht. Bodentruppen hatten die Saudis nicht eigene. Man holte dann zum Teil auch Söldner aus dem Sudan und anderen Ländern, die dort mit eingriffen. Aber hat es dann letztendlich nicht geschafft, in diesem blutigen Bürgerkrieg dieses Land oder die Houthis dort zu besiegen, die also nach wie vor die Machthaber in Sanaa sind. Also das zeigt, auf der Seite der Saudis sind dann eben auch noch andere eingetreten, nämlich die Vereinigten Arabischen Emirate, wie Sie gerade geschildert haben, und auch weitere Staaten. Aber es reichte eben letztendlich nicht. Ein Schockelement ist dann gewesen, als die Houthis mit der hochwirksamen Waffen ein großes Aramco-Ölfeld der Saudis angegriffen haben und auch zerstört haben. Insofern ein Schockelement, weil die Saudis eigentlich erwarteten, dass die Amerikaner dann eingreifen würden, die ihnen eigentlich Schutz vor den Iranern versprochen haben, dieses aber nicht taten. Das ist eine sehr nachhaltige Wendemarke gewesen oder Wegmarke gewesen in Saudi-Arabien, sodass man sich dann doch dazu entschlossen hat, andere Wege zu gehen. Das eine ist die Annäherung an den Iran, das andere dann eben aber auch der Versuch, sich aus
dem Jemen herauszuziehen. Ein Beobachter hat einmal gesagt, Jemen kann für Saudi-Arabien das werden, was Vietnam für die Vereinigten Staaten war. Also einfach mal als Vergleich ist das ein ganz plastisches Bild. Und jetzt seit Jahren, muss man jetzt schon sagen, versucht man Verhandlungen zu führen mit den Houthis, um dort zu einer friedlichen Nebeneinander zu führen, was aber sehr schwierige Verhandlungen sind, denn die Houthis scheinen sehr schwierige Verhandlungspartner zu sein, die also ständig nachverhandeln. Das heißt, wenn man sich auf eine bestimmte Situation geeinigt hat, dann kommen sie am nächsten Tag an mit einer neuen Forderung und das ständig. Das ist natürlich, macht es natürlich schwierig für Verhandlungen, sodass diese im Augenblick immer noch weiter fortgeführt werden. Auch das ist übrigens relevant, wenn wir jetzt vielleicht gleich nochmal zu der Frage im Roten Meer kommen. Mhm.
Genau, auf diese Verhandlungen, auf diese Bemühungen, den Konflikt, der ja wirklich jetzt schon mehrere Jahre dauert, zu beenden, wollte ich eingehen. Also ich habe gelesen, dass 2013 die jemenitische Regierung versucht hat, tatsächlich sogar eine neue Verfassung und ein neues föderales System im Land einzuführen, in denen den Stämmen auch mehr Macht, politische Macht eingeräumt wird. Und die haben zu diesem Prozess dann natürlich auch die Houthis eingeladen. Allerdings ist das relativ schnell auch wieder gescheitert. Unter anderem, weil zwei Vertreter der Houthis ermordet wurden, so wie ich gelesen habe. Aber auch noch aus anderen Gründen. Vielleicht können Sie auch noch mal ganz kurz sagen, also was wollen die Houthis denn tatsächlich erreichen? Wollen die einfach die Macht übernehmen im Jemen und die neuen Machthaber werden? Oder gibt es ganz konkrete Forderungen, was die eigentlich möchten? Und haben sich diese Forderungen im Laufe des Krieges auch verändert?
Also ich glaube, man muss es ganz hart sagen, letztendlich geht es um die Macht. Okay. Das, was Sie gerade geschildert haben, war ja in unterschiedlicher Art und Weise auch während dieser gesamten Verhandlungsprozesse 2013 fortfolgende, immer wieder zu beobachtende gegenseitige Ermordungen in Sana. Da hat es noch mehrere Tötungen gegeben, das dazu führte, dass diese Verhandlungen auch in keinster Weise im guten Glauben geführt werden sollten. Die Verhandlungsdelegationen hatten ein großes Misstrauen gegeneinander, sodass also eine Verhandlungsatmosphäre im Grunde genommen gar nicht ehrlich vorhanden war. Das, was jetzt im Augenblick passiert, also auch die Forderungen der Houthis, die also dazu gehen, dass man auch finanzielle Unterstützung haben will aus Saudi-Arabien und so weiter, sind letztendlich, so wirken sie jedenfalls, Verhandlungen, die so ein bisschen auch die Hilflosigkeit einer Gruppe darstellen, die jetzt aus der Opposition heraus, aus der militärischen Opposition heraus in eine Regierungsverantwortung kommen und auf einmal jetzt in einer anderen Situation sind. Das waren sie vorher nicht. Man kann es zum Beispiel daran feststellen, dass die verschiedenen Regierungsangestellten, das sind ja viele Zehntausende in solch einem Land, seit, ich glaube, über 8 Jahren schon gar keine Gehälter mehr bekommen haben. Und die sagen so, jetzt seid ihr also an der Macht, jetzt wollen wir gerne etwas von euch haben. Das können die Houthis aber nicht liefern. Sie können auch gar nicht regieren. Sodass also daraus herausschließen, also jetzt eine ganze Vielzahl von Forderungen dann immer wieder aufgestellt werden, weil man kann vielleicht fast so etwas vereinfacht sagen, einen Friedensschluss eben vor diese Regierungsverantwortung führen stellen würde. Und damit vor Herausforderungen, denen sie anscheinend nicht zu gewachsen zu sein scheinen. Deswegen diese komplexen Verhandlungen mit Saudi-Arabien derzeit und die ständigen Nachforderungen.
Das ist durchaus verständlich. Ich würde gerne mal den Fokus auf einen anderen Aspekt dieses Krieges oder auf einen Aspekt, den jeder Krieg am Ende hat, kommen. Und zwar sollen im Zuge des Krieges insgesamt bereits über 380.000 Menschen ums Leben gekommen sein, nicht nur durch die direkten Kampfhandlungen, sondern vor allen Dingen auch an den Folgen des Krieges, Hunger, Krankheiten. 3 Millionen Menschen haben ihre Häuser verlassen, davon sind mehr als 300.000 Menschen ins Ausland geflohen, unter anderem auch nach Eritrea und Somalia. Und die Vereinten Nationen haben den Jemen als, Zitat, die schlimmste humanitäre Katastrophe der Welt bezeichnet. Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, die Houthis kontrollieren mittlerweile einen Großteil des Landes. Die sind mehr oder weniger in der Regierungsverantwortung. Und jetzt aber nochmal die Frage, geht es den Menschen denn in den Gebieten, die von den Houthis wirklich kontrolliert sind, geht es denen jetzt besser?
Na, es geht ihnen insofern besser, als zunächst mal nicht mehr geschossen wird.
Das ist aber nun wirklich die allerunterste Ebene des Bessergehens. Ansonsten eben nicht. Also letztendlich wird der Jemen seit vielen Jahren im Grunde genommen durch humanitäre Hilfe seitens der Vereinten Nationen am Leben gehalten, oder Leben ist vielleicht schon etwas zynisch, also die Leute überleben in irgendeiner Art und Weise. Dabei ging es dann aber auch um die Kontrolle der Hafen Jatrudeida, die man sich dann auch gestritten hat, und man hat auch gemerkt, dass beide Seiten eigentlich herzlich wenig Interesse an den Überleben oder an den Lebensumständen der jeweiligen Bevölkerung hatte. Das ist eine sehr traurige Beobachtung, die man dort machen muss. Also der Waffenstillstand, der jetzt aber dann herbeigeführt wurde, auch zum Teil eben mit internationaler Hilfe, vor allen Dingen mit Hilfe des Nachbarns Oman, der dort relativ als neutral angesehen wird, führt eben genau dazu, dass die Houthis jetzt liefern müssen, und zwar über das, was die Vereinten Nationen hinaus tun. Diese Todesopferzahl, die da genannt werden, 380.000, 390.000 und diese vielen entwurzelten Personen, sind ja Zeichen dafür, wie dramatisch die Lage ist. Aber wir sind eben noch nicht in einer Phase, wo überhaupt das Land selber wieder existieren könnte. Und das zeigt genau auch die Problematik, wenn wir jetzt von den Houthis und den Angriffen auf den Toten auf das Rote Meer sehen, oder auf Tote Meer, auch wenn sie so wollen, in Richtung Israel. Mhm. Vielleicht können wir gleich noch dazu kommen.
Genau, den Schwenk würde ich jetzt nämlich machen. Nämlich, jetzt haben wir ja erklärt, wie dieser Konflikt sich, wie der entstanden ist, wie der sich entwickelt hat über die letzten Jahre. Und in den Medien war irgendwann relativ wenig bis gar nichts mehr über den Jemen zu hören. Aber seit dem Krieg in Israel rückt der Jemen wieder in den Fokus der globalen Aufmerksamkeit. Seit Raketen aus dem Jemen auf Israel abgefeuert und dann eben auch, wie Sie schon gesagt haben, Schiffe im Roten Meer und im Arabischen Golf beschossen wurden von den Houthis. Mittlerweile ist auch ein deutsches Kriegsschiff tatsächlich vor Ort. Können Sie uns die Lage im Jemen seit dem 7. Oktober 2023 kurz skizzieren? Was hat sich gewandelt und warum greifen die Houthis jetzt plötzlich auch Israel und Schiffe im Roten Meer an, was sie vorher nicht getan haben?
Also man muss vielleicht zunächst sagen, dass ich glaube, keiner die Houthis, als zu Beginn 7. Oktober, als es um die Frage geht, wer greift da möglicherweise ein, wirklich auf den Zettel hatte. Also es war nicht per se zwingend, dass sie sich dort beteiligen würden. Hezbollah, davon musste man ausgehen. Schiitische Gruppen im Irak, davon konnte man auch ausgehen. Aber die Houthis hatte man eigentlich nicht so wirklich im Blickfeld. Und die Erklärung, ich glaube, die wahrscheinlich einleuchtendste Erklärung, warum die Houthis eingegriffen haben, ist, dass sie eben damit diesem Dilemma der Regierungsverantwortung ein Stück entgehen können. Die Bestimmung in der Bevölkerung fing an, sich gegen sie zu wenden. Jetzt, wenn sie die Palästinenser in Israel im Kampf, in Gaza im Kampf gegen Israel unterstützen, also ein großes emotionales Thema in der ganzen arabischen Welt, dann können sie die Bevölkerung wieder auf seine Seite ziehen, auch auf ihre Seite ziehen, und damit die Kritik, die sich immer wieder laut machte, ein Stück entkräften. Das ist sicherlich nur der eine Teil. Der zweite Teil ist, dass natürlich auch die Iraner Interesse daran hatten, hier eine weitere Front aufzumachen. Aber es ist immer so, dass die Iraner nicht die reinen Befehlsgeber sind, sondern natürlich auch die jeweiligen Partner wie die Houthis oder die Hezbollah auch durchaus eigenständige Überlegungen angeführt haben. Aber hier passte, so zynisch und so traurig das ist, sozusagen beides zusammen. Also die iranische Ermutigung für die Houthis, aber auch das Interesse der Houthis, hier wieder eine eigene Stärke zu entwickeln. Im Umkehrschluss heißt das natürlich auch, wenn wieder Frieden ist, dann haben sie ein größeres Problem. Dann müssen sie sich nämlich wieder ihren eigenen Problemen zuwenden. Also das zeigt, wie komplex die Situation ist. Und wenn ich jetzt nochmal einen Schritt weitergehen darf. Es ist ja auffallend, wenn wir jetzt zu der Mission im Roten Meer gehen, uns einmal die Teilnehmerstaaten anschauen, dass außer Bahrain kein einziger arabischer Staat sich daran beteiligt. Obwohl die ja ein großes Interesse daran haben, dass die Schifffahrt dort frei ist, allen voran Ägypten und auch Saudi-Arabien natürlich. dessen Hafen Jeddah natürlich auch von den, davon betroffen ist. Und im Falle von Saudi-Arabien ist es auch nochmal sehr eindeutig, denn Saudi-Arabien führt diese Verhandlungen trotz dieser Situation mit den Houthis weiter. Einerseits haben sie ein, zwei Mal oder mehrere Male auch Raketen der Houthis, die über ihr Staatsgebiet flogen, Richtung Gaza abgefangen. Gleichzeitig führen sie aber die Verhandlungen weiter, weil sie wissen, dass sie irgendwie dieses Problem Jemen in ihrer Nachbarschaft regeln müssen. Und bei den Ägyptern ist es so, dass sie natürlich riesige Einnahmeausfälle haben durch die fehlenden Schiffe, die jetzt nicht mehr durch den Suezkanal gehen und zum Teil ja halbe bis eine Million Dollar für die Durchfahrt gezahlt haben. Sie trauen sich deswegen nicht, weil in der arabischen Bevölkerung und auch in der ägyptischen Bevölkerung dieses als Unterstützung Israels angesehen würde oder vielleicht gesagt als ein Kampf gegen ein Volk, die Houthis, die die Palästinenser unterstützen. Das können sich die Ägypter offensichtlich nicht leisten. Also daran kann man erkennen, wie komplex diese Situation dort inzwischen geworden ist.
Das klingt in der Tat wahnsinnig kompliziert. Das heißt aber, Sie würden sagen, die Angriffe der Houthis auf israelisches Staatsgebiet, die Raketenbeschüsse, haben eigentlich vor allen Dingen innenpolitische Überlegungen und Taktiken zur Folge. Also da ist es jetzt nicht die Überlegung, dass man sagt, okay, man arbeitet irgendwie gemeinsam mit der Hamas und macht dann irgendwie einen taktischen Plan. Die Houthis greifen diese Gebiete an, die Hamas jene Gebiete. Also es gibt keine wirkliche, in Anführungszeichen, Kriegstaktik der Houthis gegen Israel, was diese Raketenbeschüsse anbelangt?
Nein, davon gehe ich nicht aus. Es passt zusammen, das passt auch zusammen in das Bild, dass die Palästinenser auch seit Jahren beklagen, dass die arabischen Staaten, die arabischen Regierungen in der Regel gar kein eigenes Interesse an der arabischen, an der palästinensischen Bevölkerung haben, sondern das immer nur genutzt wird zu innenpolitischen Zwecken. Was allerdings da auch nochmal deutlich wird, die arabische Bevölkerung, und zwar in ganz großen Teil in der gesamten arabischen Welt, unterstützt eben sehr, sehr stark Palästina. Und selbst wenn die Regierungen aus unterschiedlichen Gründen vielleicht etwas anderes haben möchten, Annäherungen an Israel aus durchaus nachvollziehbaren Gründen, können sie sich das angesichts dieser breiten Stimmung ihrer Bevölkerung eben nicht leisten oder nur eingeschränkt leisten. Und das ist ja auch, man sieht es ja auch an der Position von Saudi-Arabien, die ja durchaus an eine Annäherung an Israel gearbeitet haben mit der Unterstützung der Amerikaner, die aber jetzt wieder, wie man so schön sagt, zurückgerudert sind und in ihren Forderungen, und so dass wir jetzt wieder in einer Situation sind, wo ohne eine Lösung des Palästina-Problems auch diese ganzen Bereiche für die Bevölkerungen in diesen Staaten nicht vermittelbar sind und die Regierungen sich das dementsprechend auch nicht leisten können.
Mhm. Wenn wir jetzt nochmal auf die innerjemenitischen Angelegenheiten blicken, Sie haben das ja auch gerade gesagt, die Angriffe gegen Israel und dass man sich klar für die Palästinenser oder die Hamas dann positioniert, die helfen innenpolitisch. Und ich habe gelesen, dass die Houthis tatsächlich auch einen wahnsinnigen Zulauf an Soldaten, neuen Rekruten gewonnen haben. Und es sollen sich mittlerweile ungefähr 50.000 Mann um die letzte Bastion der jemenitischen Regierung befinden, die Stadt belagern. Sehen wir denn jetzt im Zuge dieses Israel-Gaza-Konflikts auch nochmal eine Eskalation, eine weitere Eskalation des jemenitischen Bürgerkriegs, nenne ich es jetzt mal?
Ja, damit muss man rechnen. Das hat ja auch im Süden vom Jemen, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, durchaus wieder Bestrebungen gegeben, sich von dem Norden wieder zu trennen, weil einfach doch die Bevölkerungen zu unterschiedlich sind. Wie gesagt, der Hafen Aden ist im Prinzip jetzt dysfunktional, weil er eben seit Abzug der Briten nicht mehr gewartet wurde, obwohl es ein großes Potenzial ist. Also da gibt es einfach diese inneren Kämpfe und viele von diesen Leuten haben eben nie regieren gelernt. Das ist jetzt kein Vorwurf, das ist einfach eine Erfahrungssache, weil es eben kompliziert ist, einen Staat zu organisieren. Aber sie haben häufig kämpfen gelernt. Und das ist es, was sie als Handwerk beherrschen. Und das dominiert das auch. Und deswegen ist im Grunde genommen der Jemen inzwischen auch schon ein zerfallener Staat geworden, ein Failed State, wie man das auf Englisch nennt, der von unterschiedlichen Gruppierungen gelenkt wird. Und man wird sehen, wie letztendlich sich eine gemeinsame Machtposition durchsetzen wird. Und das kann eben genau durch diese Sympathien, die Husis jetzt wiederum für sich bei der Bevölkerung verbuchen können, geschehen. Das ist genau eines dieser Folgen. Hm.
Blicken wir nochmal auf das, auf eine etwas globalere Ebene hinaus. Sie haben ja eben schon ein bisschen angesprochen, warum sich Länder wie Saudi-Arabien beispielsweise relativ verhalten positionieren im Moment. Aber welche Rolle spielen denn der Iran und Saudi-Arabien jetzt tatsächlich im Zuge dieser Eskalation seitens der Houthis gegenüber den Schiffen, gegenüber Israel? Sehen wir auch nochmal eine Machtverschiebung innerhalb des gesamten Nahen und Mittleren Ostens?
Ja, eine Machtverschiebung vielleicht in dieser Form nicht, sondern einen weiteren Teil des Machtkampfes. Und da sieht man auch, mit welchen unterschiedlichen Argumenten man dort oder unterschiedlichen Vorgehensweisen man hat. Einerseits haben sich Saudi-Arabien und der Iran seit dem letzten Jahr angenähert. Sie haben Botschafter ausgetauscht, beziehungsweise sind jetzt, ich glaube, saudische Botschafter willen es nach Iran kommen. Also man spricht darüber, gegenseitige Einladungen ausgesprochen, diplomatische Beziehungen wieder aufgenommen. Also da bewegt sich einiges und andererseits eben das, was wir gerade besprochen haben, dass eben mit Hilfe der Iraner die Houthis eben das diese Aktionen durchführen, die wiederum auch gefährlich für Saudi-Arabien sind. Also das ist so ein doppeltes Spiel, was da im Augenblick stattfindet. Also deswegen Machtverschiebung nicht, aber es ist eben die Annäherung ist eben auch nur bedingt möglich. Aber vielleicht sollten wir noch mal auf einen anderen Aspekt kommen, wenn wir jetzt schon beim Thema global sind. Es geht ja auch über die reine Region hinaus. Mhm. Denn wenn wir mal uns das Rote Meer anschauen, dann hat es natürlicherweise zwei Küsten. Wir haben jetzt immer von dem Ostbereich der arabischen Halbinsel gesprochen, aber das Einfahrtstor in das Rote Meer, Bab el-Mandab, im Süden, das sind ja nur 20, 30 Kilometer bis Somalia, hatte eben auch diese andere Küste. Und man muss einfach auch da hinschauen, denn dann versteht man erst, was da auch darüber hinaus noch passiert. Auf der anderen Seite ist eigentlich Djibouti und Somalia. Djibouti für uns lange Zeit eine Gegend, an die niemand wirklich Interesse hatte. Für die Franzosen war es immer schon ein militärischer Stützpunkt. Also man kann jetzt in alten kolonialen Kategorien gedacht sagen, im Osten auf der arabischen Halbinsel waren die Briten in Aden und die Franzosen in Djibouti. Aden war aber sehr viel größer als Hafen. Heute ist Djibouti sehr viel wichtiger geworden, weil A, Jemen so unsicher geworden ist für die Kontrolle dieser Einfahrt, aber B, weil auch in Djibouti für andere Staaten sich neue Möglichkeiten ergaben und ganz besonders China. Also die Chinesen haben dort sowohl einen Militärstützpunkt als auch an dem Hafen von Djibouti einen großen Anteil. Wenn man weiter in den Süden geht, in dem früheren Somalia, gibt es jetzt eine Vereinbarung zwischen Äthiopien mit Somaliland. Das ist eines der abgespaltenen Länder von Somalia. Sie wissen vielleicht, dass Äthiopien keinen eigenen Seezugang hat. Kommt Äthiopien dahin. Das ist jetzt weltpolitisch nicht so besonders. Was aber interessant ist, dass die Russen auch einen Hafen in einem anderen abgespaltenen Gebiet in Puntland einrichten wollen. Außerdem sind die VAE dort mit einem Hafen und sogar die Japaner wollen dorthin. Also man merkt, wie auch die andere Seite wird wichtig. Und wenn wir jetzt wieder zurück zu den Kämpfen gehen, es ist ja so, dass die Houthis angekündigt haben, Boote zu beschießen, die in irgendeiner Verbindung zu Israel steht. Das kriegen sie aber offensichtlich nicht so wirklich hin. Also im Grunde wird jeder beschossen. Was aber offensichtlich nicht stattfindet, ist, dass chinesische Boote beschossen werden. Mhm. Also die Chinesen scheinen die Möglichkeit zu haben, dort mit ihren Schiffen durchzukommen. Also man sieht auch da wiederum neue Entwicklungen. Die Chinesen sind sehr vorsichtig in der Art und Weise, wie sie in der arabischen Welt sich präsentieren. Aber sie sind da. Sie haben ja bekanntlich die Annäherung zwischen dem Iran und Saudi-Arabien mit befördert. Sie sind offenbar auch in Verhandlungen zwischen Saudi-Arabien und Houthis mit dabei in irgendeiner Form. Also sie sind da präsent, ohne dass es noch, dass es nicht ganz klar wird, was sie tatsächlich an eigenständigen Beiträgen über die Präsenz hinaus dort leisten. Das wird sich jetzt erst herausstellen. Also wir merken, diese Machtverschiebung ist von uns weitgehend unbemerkt, aber doch deutlich zu beobachten.
Hm. Vielen Dank für diese Einschätzung. in der gesamten Region und wer da tatsächlich alles die Finger im Spiel hat. Wie sieht es denn eigentlich mit der Europäischen Union und mit Deutschland aus? Haben die auch ein Interesse in diesem Gebiet, in dieser Region oder explizit im Jemen? Oder halten die sich komplett raus und geben allerhöchstens humanitäre Hilfen?
Nein, die haben ein großes Interesse daran, gerade eben auch wegen dem Thema der freien Schifffahrt. Und Deutschland und die Europäische Union haben sich dort auch immer unterschiedlich engagiert. Es gab seit 2011, 12, 13 ja auch internationale Bemühungen des Westens, dort diese verschiedenen Parteien zusammenzubringen und Modelle zu entwickeln, wie man das vorantreiben kann. Gleichzeitig hatten die Amerikaner vor allen Dingen dort den Krieg gegen den Terrorismus ausgerufen, weil eben auch Al-Qaida sich da breit gemacht hatte, sodass die Amerikaner also auch militärisch sich dort engagiert hatten, zusammen mit den Briten. Das hatten die anderen nicht gemacht. Also die Deutschen, wir hatten immer einen Botschafter, einen Sonderbotschafter, auch jetzt haben wir noch einen Botschafter, der hat seinen Sitz in Iran, hat seinen Sitz in Jordanien und früher in Saudi-Arabien und versucht eben von dort auch die Verhandlungen mit zu beeinflussen, auch der Europäischen Union. Also der Versuch letztendlich von unserer Seite aus dort diese Friedensverhandlungen mit, diese Verhandlungen mit voranzubringen, diese Prozesse mit voranzubringen, war schon sehr stark von der deutschen Öffentlichkeit letztendlich nicht beobachtet, weil die Interessen halt woanders lagen. Man muss allerdings auch realistischerweise sagen, dass unsere Einflussmöglichkeiten da doch letztendlich gering sind. Also andere, die mit Waffen kommen oder eben jetzt auch mit den die Möglichkeiten, die die Chinesen vielleicht anbieten, waren also stärker als das, was die Europäische Union dort machen konnte. Hm.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft blicken, wir haben mittlerweile ich habe es ja vorhin schon gesagt, ein deutsches Kriegsschiff auch im Roten Meer. Das hat vor kurzem sogar schon eine Drohne des Jemen, der Houthis abgeschossen. Das heißt, wir sind irgendwo dann auch mittendrin im Konflikt oder zumindest sehr, sehr nah am Rande. Wie geht es denn überhaupt weiter im Jemen? Kann man das abschätzen? Was glauben Sie, wird sich in den nächsten Monaten entwickeln oder hängt alles von dem ab, was in Israel passiert?
Also es wird leider alles ein bisschen zusammenhängen. Deswegen ist es als erstes so wichtig, dass die Kämpfe in Gaza aufhören, weil das von den Houthis als ein Vorwand genommen wird, der aber von allen akzeptiert wird, um dort aktiv zu werden. Wenn dieser Vorwand weg ist, heißt das nicht notwendigerweise, dass sie dort aufhören werden, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr viel größer, weil einfach die Erklärung gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung wegfällt und davon hängen die halt auch ab. Also das ist, glaube ich, der eine Punkt. Der zweite, darauf sollte man nochmal genau hinweisen, es gibt ja zwei unterschiedliche Missionen im Roten Meer, eine amerikanisch-britische und eine europäische. Und der Unterschied ist, dass die Europäer verteidigen, das heißt, sie fangen nur anfliegende Drohnen oder Fusmissiles oder Ähnliches ab. Die Amerikaner und die Briten attackieren auch aktiv, also sie zerstören dort Anlagen, Abschussanlagen und so weiter, die sie im Lande sehen. Das ist für die europäische Mission nicht vorgesehen. Das ist eben auch ein wichtiger Unterschied. Wenn die Angriffe aufhören oder wenn der Krieg in Jemen aufhört, in Gaza aufhört, und selbst wenn es ein langfristiger Waffenstillstand ist, dann wird man wieder mehr zu Verhandlungen zurückkommen können. Nicht? Das wird auch die Hisbollah im Libanon beruhigen, denn die hat ja schon gesagt, die würden sich auch einem Waffenstillstand in Gaza anschließen und auch die Angriffe mit Raketen auf Nordisrael einstellen. Und so ähnlich, davon kann man jedenfalls ausgehen, wird es auch bei den Houthis sein. Also erster Schritt, Waffenstillstand in Gaza und wenn es möglich ist, ein permanenter. Und dann wird man wieder zurückkommen zu den Verhandlungen Saudi-Arabien, Houthis mit Hilfe der Jemeniten und anderer, um das Problem Jemen zu regeln. Und da wird man von außen noch helfen müssen bei der Regierung. Das ist aber schwierig, denn die Houthis misstrauen natürlich den Leuten von außen. Also das ist noch ein komplexer Bereich sein, der nicht über Nacht zu regeln sein wird. Da werden wir uns in dieser oder jener Form dann auch irgendwie mit engagieren müssen. Eins wird jedenfalls nicht funktionieren. Es wird keine militärische Lösung im Jemen geben. Also der Gedanke, dass da man vielleicht mit Bodentruppen reingeht, kann man nur sagen, wer auch immer, wird nicht lösen. Vergleich Afghanistan, ich hatte es vorhin schon gesagt, also militärisch ist dies nicht zu befriedigen. Das Ganze ist nochmal ganz eindeutig.
Ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht im Jemen. Wir werden es auf jeden Fall beobachten. Und ich danke Ihnen vielmals, Herr Dr. Reinicke, dass Sie uns den Jemen einmal erklärt haben, so gut man das in einer knappen halben Stunde machen kann. Herzlichen Dank für das Gespräch über den Jemen, Dr. Reinicke.
Gerne, Herr Holl. Bis zum nächsten Mal.